D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. E gleich mc zum Quadrat. Für Nicht-Profi-Physiker heißt das, Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Wir erinnern uns an den Physikunterricht, falls wir in jener Stunde mal ausnahmsweise aufgepasst haben sollten. Diese Formel stammt von Albert Einstein und spätestens bei diesem Namen erinnern wir uns wirklich. Die Entdeckung bzw. fast so gut wie Entdeckung des Higgs-Teilchens ist diesmal Thema in unserer Hörsaalreihe rund um die Energie. Und Sie haben es in den vergangenen Tagen ganz bestimmt mitbekommen, das Higgs-Teilchen, das man zunächst nur erahnt, aber nie entdeckt hat, ist nun endlich in Genf aufgetaucht, im CERN, dem riesigen Teilchenbeschleuniger. Auch Professor Peter Schleper hat dort gearbeitet, unser Gast in dieser Stunde. Er erklärt uns gleich, dass Masse eine von vielen Energieformen ist und dass wir ohne Higgs-Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit durch die Welt sausen würden. Peter Schleper ist darüber hinaus Professor für Elementarteilchenphysik an der Universität Hamburg. Er studierte zuvor in Aachen, wurde 1992 promoviert. Die Habilitation erfolgte in Heidelberg, wo er auch als Assistent tätig war. Gesprochen hat er an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg als Auftakt zur Klausurtagung der Arbeitsgruppe Neue Herausforderungen der Kosmologie. Wir haben seine Ausführungen am 17. April mitgeschnitten, also noch vor der Entdeckung des Higgs-Teilchens. Der Titel: Das Higgs-Teilchen, eine Suche nach den Grenzen der Physik.
Also in diesem Vortrag wird es um einige durchaus abstraktere Dinge in der Physik gehen, um elementare Teilchen, um, wenn man so möchte, auch einige der Grundfragen der Physik. Es wird gehen um Teilchen und Antiteilchen, um Quarks, um Elektronen und solche Dinge. Wir werden sicherlich ein klein wenig auch Anstrengungen dabei haben, also ich Ihnen das zu vermitteln und Sie vielleicht auch es zu verstehen. Ich hoffe trotzdem, dass das einigermaßen funktionieren wird. Ich werde Ihnen konkrete Ereignisse, die wirklich gemessen worden sind, im Experiment dann im Laufe des Vortrags vorstellen. Anfangen möchte ich bei einem solchen Thema natürlich mit einer Einordnung so ein bisschen, worum wir jetzt hier überhaupt reden. Sie kennen natürlich aus der Chemie verschiedene Moleküle, Kristalle, einzelne Atome. Und so etwas wird in der Chemie beschrieben über das Periodensystem der Elemente, in der also eine sehr systematische Ordnung gegeben ist über die verschiedenen Stoffe in der Natur, die letzten Endes zurückzuführen sind auf die Struktur der Atomkerne hier und der Elektronen oder der Anzahl der Elektronen, die hier um die Atome kreisen. Diese Elektronen betrachten wir nach wie vor als fundamentale Teilchen. Das ist aber nicht so bei den Atomkernen, das heißt bei den Protonen und Neutronen, die hier in diesen Kernen sind. Und hier ist mal ein Proton herausgezeichnet. Es besteht tatsächlich aus drei Quarks, im einfachsten Bild zunächst einmal. Und diese Quarks und die Elektronen, das ist der Stoff, aus dem wir alle gemacht worden sind. Was die Teilchenphysik nun versucht, ist, aus diesen Quarks und Elektronen, beziehungsweise Teilchen, die so ähnlich sind wie diese Elektronen, ein komplettes Bild der Natur zu schaffen, der grundlegenden Kräfte in der Natur zumindest. Und solche Elektronen und Quarks, wie gesagt, sind dann so etwas wie fundamentale, unteilbare Teilchen. Das ist zumindest unser momentanes Verständnis der Natur. Ob das dann am Ende wirklich so ist, ist natürlich eine andere Frage, aber in diese Physik möchte ich Sie ein wenig hineinbringen. Unser Ziel sollte es dann natürlich am Ende sein, so etwas Ähnliches zu schaffen, wie es die Chemie schon vor langer Zeit geschafft hat, nämlich wirklich eine systematische Zusammenstellung der einzelnen Komponenten in der Natur zu finden. Man kann diese Physik eigentlich nicht erklären, ohne auf Albert Einstein zurückzukommen, der 1905 mit der speziellen Relativitätstheorie, wenn man so möchte, die Grundlagen geschaffen hat. Sie kennen sicherlich die Grundaussagen davon. Zum einen die Lichtgeschwindigkeit als etwas wirklich Universelles, etwas, was man nicht überschreiten kann. Und wenn Sie ein Maß dafür haben wollen, gut, Sie wissen vielleicht 300.000 Kilometer pro Sekunde, eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit, aber am Ende heißt das nichts weiter, als das Licht, um eine solche Strecke, 30 Zentimeter zurückzulegen, etwa eine Milliardenstel Sekunde braucht. Also eine Nanosekunde. Das ist die Lichtgeschwindigkeit. Wir werden später immer wieder über diese Nanosekunden, auch Nanometer und ähnliche Dinge reden, also ein Milliardenstel einfach. Die zweite grundlegende Aussage ist in dieser berühmten Formel E gleich mLc Quadrat zusammengefasst. Und dieses C, das ist gerade diese Lichtgeschwindigkeit. Diese Formel besagt letzten Endes, dass Masse nichts weiter ist als eine Form von Energie. Wir kennen viele andere Formen von Energie. Wir kennen chemische Bindungsenergien, wir kennen Bewegungsenergien, aber wir kennen eben auch einfach die Masse der Teilchen. Und Einstein hat damals postuliert oder auch abgeleitet, wenn man so möchte, dass Masse nichts weiter ist als eine Form von Energie. Und das ist die Grundlage der Experimente. Denn am Ende, wenn wir versuchen herauszufinden, aus welchen Teilchen die Natur eigentlich wirklich gemacht ist, dann müssen wir die erzeugen können. Wir müssen zumindest ihre Masse erzeugen können. Und dazu brauchen wir Energie. Und diese Energie besorgen wir uns normalerweise aus Bewegungsenergie, also aus der Geschwindigkeit von Teilchen. Und darum bauen wir große Teilchenbeschleuniger. Denn wir müssen Teilchen auf viel kinetische Energie, viel Bewegungsenergie bringen, um dann neue Materie, neue Masse erzeugen zu können. Das ist also das Grundprinzip, die Erzeugung neuer Teilchen einfach aufgrund von Bewegungsenergie und ist, wie wir gleich sehen werden, die Grundlage vieler Dinge, die ich hier präsentieren werde. Der zweite Punkt ist sicherlich die Quantenmechanik. Die Beschreibung, dass das, was fundamental oder wirklich sehr, sehr klein in der Natur ist, dass das durchaus ein kompliziertes Feld ist. Das sind nicht einfach nur, sagen wir mal, Kugeln, Teilchen, die herumlaufen, sondern das sind Objekte, die Wellencharakter haben. Und Begriffe wie die Unschärferelation ist sicherlich etwas, was jeder einmal gehört hat, obwohl es vielleicht dann bei dem einen oder anderen, der nicht aus der Physik kommt, durchaus Zweifel gibt, was das eigentlich sein soll. Letzten Endes ist die Aussage dahinter, dass Prozesse in der Natur nicht absolut vorherbestimmt sind, sondern nur ihre Wahrscheinlichkeiten angegeben werden können. Und diese Aussage, dass in der Natur nicht alles quasi vorherbestimmt ist, sondern dass es sich zwar im statistisch ausrechnen lässt, aber der einzelne Prozess, die einzelne Reaktion zweier Teilchen als Beispiel, nicht völlig deterministisch sind. Das ist sicherlich etwas, was auch irgendwo in unser Kulturgut, in unser Bewusstsein über die Vorgänge in der Natur, auch über unser eigenes Schicksal am Ende hineindiffundiert ist. Paul Dirac hat 1928 auf der speziellen Relativitätstheorie von Einstein und der Quantenmechanik basierend relativistische Quantenphysik versucht aufzuschreiben und ist dabei auf eine Formel gekommen, die ich jetzt nicht weiter erklären werde, in der er letzten Endes gesagt hat, man kann Materie, zum Beispiel das Elektron, nicht verstehen, ohne gleichzeitig auch Antimaterie zu haben. Was heißt das? Nun, wenn ein Elektron elektrische Ladung minus 1 hat, negativ elektrisch geladen ist, dann hat sein Antiteilchen, Positron genannt, die Ladung plus 1. Einfach entgegengesetzte elektrische Ladung und alle anderen Eigenschaften sind genau die gleichen. Man hat das dann tatsächlich aufgrund dieser Vorhersage 1933 experimentell nachgemessen und tatsächlich das erste Mal Elektronen und Positronen gleichzeitig erzeugen können, indem hier einfach ein Photon, ein Lichtquant aufgetroffen ist und hier ein Paar von Teilchen, eins mit negativer elektrischer Ladung, deswegen so gekrümmt im Magnetfeld und ein anderes so gekrümmt, also mit positiver elektrischer Ladung, dass man sie nachweisen konnte. Was daran eigentlich so fundamental und schön ist, ist, dass man aufgrund dieser Kombination Relativitätstheorie und Quantentheorie, aufgrund der mathematischen Kombination dieser beiden Ideen zu etwas wirklich völlig Neuem gekommen ist. Man ist dazu gekommen, dass man nicht nur eine bessere Beschreibung der Natur hat, sondern tatsächlich eine neue Vorhersage machen konnte, ein neues Quant vorhersagen konnte, eben zum Beispiel dieses Positron. Etwas, was fundamental wirklich vorher noch nicht experimentell gemessen worden ist und was man erst später gesehen hat. Diese Vorhersagekraft, dass Mathematik oder mathematische Vorstellungen zur Natur wirklich Vorhersagen treffen können, auch über die elementarsten Dinge, das ist eigentlich die Grundlage dieser Wissenschaft. Nun, wie sieht unser derzeitiges Periodensystem in der Teilchenphysik aus? Was Sie hier sehen, ist im Rahmen des sogenannten Standardmodells der Teilchenphysik unser Periodensystem. Zu diesem Periodensystem gehören Teilchen, die Sie kennen, wie zum Beispiel das Elektron, haben wir gerade darüber gesprochen. Dazu gehören auch die Quarks, das sogenannte U-Quark und D-Quark, die das Proton ausmachen und auch das Neutron. Das sind die Teile, die Teilchen, die wir in der Natur einfach sofort um uns herum haben. Man hat dann viele Jahre experimentiert, um herauszufinden, ob das eigentlich alles ist und hat dann relativ schnell gesehen, dass es nicht alles ist. Madame Curie am Ende hat gesehen, dass es Beta-Zerfälle gibt und dass es Neutrinos gibt, die aus solchen Ereignissen herauskommen, aus Zerfällen von Kernen also. Das kann man sich vorstellen wie ein Partner dieses Elektrons, nur elektrisch neutral. Ja, aber es macht zum Beispiel die gleiche schwache Wechselwirkung. Dann zeigt sich, dass es nicht nur diese Sorte von Teilchen gibt, sondern dass es seltsamerweise, ohne dass man wirklich eine tiefere Begründung dafür hat, auch jetzt noch nicht hat, das Gleiche dupliziert gegeben. Es gibt zum Beispiel ein schweres Partnerteilchen dieses Elektrons, das Myon. Das scheinbar genau die gleichen Eigenschaften hat, nur eine völlig andere Masse. Es ist etwa 200 Mal so schwer. Und später hat man dann das sogenannte Tau gefunden. Wiederum ein schwereres Teilchen im Vergleich zu Elektron und Myon und ansonsten die gleichen Eigenschaften.
Zu diesen Quarks genau das Gleiche. Auch hier gibt es weitere, man nennt sie Generationen dieser Teilchen, bis hin zum sogenannten Top-Quark, das immer noch Forschungsthema, sehr, sehr intensives Forschungsthema bei uns an den Experimenten ist. Nun, die Frage ist natürlich, wie reagieren solche Teilchen miteinander? Wie sind sie miteinander gebunden, zum Beispiel im Atom? Nun, wir wissen natürlich, elektrische Ladung ist das Entscheidende für die Bindung des Elektrons im Atom. Und dazu stehen letzten Endes die Photonen, also die Quanten der elektromagnetischen Wechselwirkung des Lichtes, als Vermittler zur Verfügung. Für die Bindung der Quarks stehen die Gluonen zur Verfügung. Und dann gibt es die schwache Wechselwirkung, die zum Beispiel die Beta-Zerfälle hervorruft, die durch schwere Teilchen, nämlich das sogenannte Z- und das W-Teilchen, vermittelt werden. Das ist der komplette Katalog. Sie werden später hören, dass es bei dem Higgs-Teilchen insbesondere auf Teilchen ankommt, die sehr schwer sind. Denn am Ende wird Higgs die Erklärung dafür sein, warum Teilchen überhaupt eine Masse haben können. Und solche schweren Teilchen, die deswegen auch in dem Vortrag ab und zu mal auftreten werden, sind das Z-Teilchen, das W-Teilchen, das Top-Quark. Das sind die hauptsächlichen oder die schwersten, die drei schwersten Teilchen, die wir kennen. Wir vermuten, dass das Higgs-Teilchen ebenfalls sehr schwer ist. Danach suchen wir halt gerade. Okay, gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns einmal Experimente an. Ich möchte Ihnen also als erstes zeigen, wie man überhaupt mit solchen Teilchen Experimente machen kann oder wie man Experimente machen kann, um solche Teilchen zu erzeugen und nachzuweisen und wirklich zu messen. Ich möchte Ihnen dann auch zeigen, dass man daran konkret sehen kann, dass wir Materie und Antimaterie erzeugen und wie die Teilchen, die hier aufgelistet sind, sich dann konkret in einem Experiment bemerkbar machen werden. Es wird hier gehen um den Large Hadron Collider, der am CERN, dem Europäischen Zentrum für Teilchenphysik in Genf, steht. Und dieser Large Hadron Collider, wobei Hadron einfach nur ein Wort ist, in diesem Fall für Protonen. Dieser Large Hadron Collider ermöglicht es, Proton-Proton-Kollisionen bei einer Energie zu machen, die hier steht mit 8000 Milliarden Elektronenvolt. Wenn Sie wissen wollen, was ein Elektronenvolt ist typisch die Bindungsenergie in einem chemischen Molekül. Also wir reden jetzt von Energien, die weit, weit höher sind als alle chemischen Bindungsenergien, die wir haben, eben 8000 Milliarden Mal höher. Das heißt also, wir bringen Teilchen, Protonen in diesem Fall, auf extrem hohe Energien, um mit dieser Energie wiederum Masse erzeugen zu können, E gleich M mal C Quadrat, und aus diesen Massen und mit diesen hohen Energien dann die Reaktion dieser Teilchen studieren zu können. Abgesehen davon produziert dieser Beschleuniger etwa einen Faktor 1000 mehr Kollisionen, als wir das bei bisherigen Beschleunigern in diesem Sektor gewohnt waren. Nun, wo ist dieser Beschleuniger? Er ist in Genf und man sieht hier so ein bisschen noch den Genfer See und das Mont Blanc Massiv. Und unter der Erde hier gibt es einen Ringtunnel, 27 Kilometer Umfang, in dem Protonen kollidiert werden. Wir haben also einen Tunnel, ein paar Meter im Durchmesser und hier vielleicht so ein Meter, anderthalb Meter hoch ist der Beschleuniger aufgebaut, der im Wesentlichen besteht aus Magneten. Protonen sind elektrisch geladen, Teilchen im Magnetfeld lassen sich ablenken auf eine Kreisbahn und die Idee ist immer wieder, die Protonen auf dieser Kreisbahn herumkreisen zu lassen, um sie dann für Experimente verwenden zu können. Abgesehen davon besteht dieser Beschleuniger aus Elementen, die elektrische Felder erzeugen. Und mit diesen elektrischen Feldern kann man Teilchen sehr, sehr schön beschleunigen. Die Begründung, wie man eine solch gigantische Energie hier erzeugen kann, ist letzten Endes, dass man die Teilchen immer wieder durch die gleichen elektrischen Felder, durch die gleichen Beschleunigungssegmente schickt und sie dann auf diese Art und Weise auf diese sehr, sehr hohen Energien bekommt. Wenn ein Teilchen, ein Proton, jetzt tatsächlich eine solche Energie hat, bewegt es sich praktisch mit Lichtgeschwindigkeit. 99,99 irgendwas Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Wenn Sie die Masse der Protonen einmal nach dieser Formel E gleich M mal C Quadrat vergleichen mit dieser Energie, die Sie hier haben, dann haben diese Protonen etwa die Masse von einem Milliarden Elektronenvolt. E gleich M mal C Quadrat. Ich kann also Energien und Masse immer miteinander vergleichen. Und Protonen haben eine Masse von einer Milliarde Elektronenvolt. Also viel, viel höher als chemische Bindungsenergien, die etwa ein Elektronenvolt haben. Aber weil die Gesamtenergie eben sehr, sehr viel größer ist, bewegen sich die Teilchen praktisch mit Lichtgeschwindigkeit. Und die Experimente befinden sich also, hier sehen Sie Hallen oberhalb der Erde, aber die Experimente befinden sich de facto hier unten in diesen Kavernen und sehen dort also Teilchenkollisionen, wobei ein Teilchenstrahl von hier kommt und ein anderer Teilchenstrahl von da. Jeder dieser Teilchenstrahlen hat am Ende etwa 100 Milliarden Teilchen. Man sieht, diese Experimente sind relativ groß. Sie sehen hier so einen typischen Physiker stehen, relativ zu diesen Experimenten. Insgesamt arbeiten an diesem Experiment etwa 2700 Physiker aus 39 Ländern, 184 Instituten. Sie können sich vorstellen, dass das nicht nur ein technisches Experiment ist, sondern auch ein soziologisches. wenn man in einem solchen Zusammenhang arbeiten möchte. In Deutschland sind die Gruppen aus Aachen, hier bei uns Karlsruhe und auch DESY beteiligt. So, was Sie jetzt hier sehen, ist eine etwas auseinandergezogene Ansicht dieses Experimentes. Der Teilchenstrahl kommt also von der einen Seite von hier. Hier in der Mitte treffen sich die Teilchenstrahlen. Und Sie sehen jetzt Segmente oder Detektoren, um die einzelnen Teilchen nachzuweisen, ringförmig hier drum aufgebaut. Und ich möchte Ihnen zumindest eine dieser Detektorkomponenten ein wenig erklären, was da tatsächlich passiert. Am Ende ist das nichts weiter als eine Art CCD-Kamera, so wie Sie sie in Ihren Handys haben, mit denen Sie Aufnahmen machen. Sie haben eine CCD-Kamera hier drin, die, sagen wir mal, 3-4 Megapixel hat, also Millionen Pixel. Das heißt kleine Sensorelemente, mit denen Sie in diesem Fall Licht messen können. Was Sie hier sehen, das sind Detektorelemente, die im Grunde ganz, ganz ähnlich aufgebaut ist. Der wesentliche Unterschied ist, dass die Detektorelemente, die hier stehen, auch Silizium-Halbleiter hier, sehr dünn, etwa handgroß, dass diese Detektorelemente jetzt nicht ein paar Megapixel haben, sondern 600 Megapixel haben. Und dass man damit nicht etwa 50 Fotos oder so etwas schießen kann pro Sekunde, sondern Kollision alle 25 Nanosekunden hat, also alle 25 Milliardenstel Sekunden. Das heißt also, wir nehmen 40 Millionen Bilder pro Sekunde. Das ist das, was diese Detektoren leisten müssen. Sie können sich vorstellen, dass man da auch ein bisschen forschen muss, um das hinzubekommen. Das ist am Ende Forschung über Siliziummaterialien selber, über die Elektronik zu den Siliziummaterialien. Und die Grundidee dieser Detektoren ist dann eigentlich recht einfach. Ja, man möchte gerne eine Teilchenkollision beobachten, die stattfindet und bei der neue Teilchen entstehen. Jetzt müssen Sie jedes dieser Teilchen wirklich nachweisen können. Diese Teilchen haben aber unglaublich hohe Energie. Das heißt, sie werden in dem einzelnen Silizium-Halbleiter gar nicht stecken bleiben, sondern werden glatt durchgehen. Sie werden dabei einen ganz kleinen Teil ihrer Bewegungsenergie verlieren. Und diese Bewegungsenergie setzt sich in einem Halbleiter um in elektrischen Strom. Und diesen elektrischen Strom, das ist unser Signal. Ein Teilchen läuft durch und erzeugt ein kleines Signal an einer bestimmten Position auf diesem Siliziumwafer. Dann nehmen wir einfach viele von denen. Sie können jetzt also aus Ihrer Nachbarschaft einmal die Handys sammeln und übereinander legen. Dann haben Sie ein gutes Bild, wie das funktioniert. Durch jeden dieser Siliziumwafer werden die Teilchen hindurchgehen, werden auf jedem dieser Wafer Signale hinterlassen. Und auf die Art und Weise können Sie dann Punkt für Punkt rekonstruieren, wo Ihr Teilchen hindurchgelaufen ist. Und die Bilder, die wir nachher sehen werden, sind genau so gemacht worden, dass man Punkt für Punkt rekonstruiert, wo läuft das Teilchen durch, mit welcher Krümmung im Magnetfeld, das heißt am Ende mit welchem Impuls. Und zusätzlich liefert die Stromhöhe, also die Menge Strom, die wirklich jetzt in dem einzelnen Wafer produziert wird, eine zusätzliche Information darüber, was für ein Teilchen das gewesen sein könnte, als ein Beispiel. Und was Sie hier sehen, ist jetzt, wie man solche Detektoren zusammenbaut. Man sieht hier ein Gesicht, hoffe ich. Und jede einzelne dieser Wafer ist jetzt hier zu sehen. Ja, das heißt, man fügt dann am Ende so etwa 20.000 dieser Wafer zusammen, baut das schalenförmig um den Wechselwirkungspunkt herum auf und dann in vielen Schalen. Also, der Teilchenstrahl wird hier entlanglaufen. Hier in der Mitte irgendwo wird es eine Kollision geben. Und Sie sehen jetzt hier eine dieser Schichten dieser Siliziumsensoren. Wie gesagt, etwa handgroß. Dann die nächste Schicht drumherum, die nächste und so weiter und so weiter. Dann fügt man das weiter zusammen und man sieht jetzt hier den Detektor, den ich gerade eben beschrieben habe. Hier vorne stehen Menschen. Was man hier vielleicht etwas schlechter erkennen kann, ist, dass hier sehr, sehr viele Kabel, Elektronik und so weiter notwendig ist, um diesen Detektor dann zu betreiben. Kann man sich vorstellen, bei 600 Millionen Auslesekanälen ist das nicht ganz so einfach, die Signale überhaupt rauszubekommen. Dann wird das Ganze in vielen weiteren Lagen, die ich jetzt nicht weiter beschreiben möchte, zusammengepackt. Insgesamt ist dieser Detektor dann in der Größenordnung, ein kleines Haus, so groß etwa. Gut, wie sehen dann Teilchenreaktionen in einem solchen Experiment aus? Hier sehen Sie eine solche Teilchenreaktion, die man 2010 war es, glaube ich, in diesem Fall, gemessen hat an diesen Experimenten. Das ist jetzt also so zu verstehen, dass jeder dieser Punkte das Signal eines Silizium-Wafers ist, in einer äußeren Lage hier, in der nächsten Lage und so weiter. Und Sie sehen tatsächlich, dass man hiermit dann die Teilchenbahnen rekonstruieren kann. Das ist hier der innerste Bereich des Detektors. Der Radius hier ist etwa so ein Meter. Und Sie sehen jetzt, welche Vielfalt an Informationen in diesen Teilchenreaktionen drin steckt. Ja, Sie können die Anzahl der Teilchen zählen. Die Krümmung hier im Magnetfeld gibt an, welchen Impuls oder welche Geschwindigkeit die Teilchen haben. Und Sie können natürlich sich auch überlegen, ob in irgendeine Richtung jetzt besonders viele Teilchen fliegen. Ja, Sie können also eine Analyse dieser Daten machen. Solche Reaktionen haben wir im Moment etwa 100 Milliarden. eine enorme Datenmenge, eine enorme Information über das, was wirklich in der Natur vor sich geht. Es ist vielleicht schon ein beunruhigendes oder bizarres oder erstaunliches Bild, dass wir denken, dass aus genau solchen Teilchenreaktionen wir selber auch entstanden sind. Kurz nach dem Urknall, etwa eine Nanosekunde, wieder mal Nanosekunde, nach dem Urknall gab es Energien im Universum, die so hoch waren, dass Teilchen, wenn sie miteinander kollidiert sind, Quarks, wenn sie miteinander kollidiert sind, genau solche Reaktionen gemacht haben. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist, wenn Sie so wollen, unser Ursprung. Woraus bestehen diese Teilchen, die Sie jetzt hier sehen? Das sind zum einen Elektronen, Antielektronen. Und wenn Sie mal abzählen wollen, die Hälfte dieser Teilchen hat positive Ladung, die andere Hälfte negative Ladung. Das ist genau Teilchen, Antiteilchen. Und wir erzeugen sie immer paarweise normalerweise. Die meisten dieser Teilchen sind aber keine Elektronen, sondern sogenannte Pionen. Das sind Verbunde aus Quark und Antiquark, die erzeugt werden und dann etwa eine Mikrosekunde leben, also etwa 1000-mal länger, als sie brauchen, um hier 30 Zentimeter zurückzulegen. Das heißt, man kann sie ebenfalls sehr, sehr gut messen. Das heißt, wir sehen unmittelbar, wie aus Protonen, also sagen wir mal 3 Quarks auf 3 Quarks, viele neue Teilchen entstehen. E gleich m mal c Quadrat. Das heißt also, wie ich das am Anfang erklärt habe, aus Energie der Teilchen, die miteinander kollidieren, erzeuge ich neue Masse. Diese Teilchen haben jeweils eine Masse von etwa 10% der Masse der Teilchen, die da ursprünglich miteinander kollidiert sind, und es sind weit mehr als 10 Teilchen. Das heißt also, ich habe wirklich aus der Bewegungsenergie neue Materie geschaffen. Was man jetzt hier außen noch sieht, das sind Signale der äußeren Detektorsegmente, die ich jetzt im Folgenden fast gar nicht besprechen werde. Okay, das ist also erstmal das Grundprinzip, mit dem wir Teilchenreaktionen messen können. Ja, wir haben also ein sehr, sehr gutes Bild über jede einzelne dieser Teilchenreaktionen, viele, viele Reaktionen. Wir können dann im Detail analysieren, wie die Naturkräfte wirklich funktionieren. Das ist eine Reaktion, in dem ein Proton mit einem Proton kollidiert. Daraus kollidieren de facto 2 Quarks und erzeugen ein sogenanntes Z0-Teilchen. Ich habe Ihnen das am Anfang gesagt, eines der schweren Teilchen ist gerade das Z0, und daraus entsteht ein Elektron und ein Positron. Okay, wir sind jetzt also in dem Tunnel. Die Beschleunigung geht los. Irgendwo sind wir wahrscheinlich gerade in Frankreich und jetzt geht es gleich rüber in die Schweizer Grenze, das war da. Und Sie sehen jetzt diese Beschleunigung. Das soll ein Bild dieses Protons sein, das in dem Rohr jetzt beschleunigt wird, in dem Vakuumrohr und mit praktisch Lichtgeschwindigkeit jetzt in den Detektor eindringt. Von der anderen Seite ebenfalls ein Proton und das Ganze wird jetzt sehr verlangsamt. Die beiden Teilchen kollidieren miteinander und erzeugen neue Teilchen. Das ist jetzt tatsächlich eine Teilchenreaktion, wie sie stattgefunden hat. Und man sieht jetzt ein wenig dreidimensionaler, was bei diesen Reaktionen passiert ist. Und was man jetzt besonders sieht, ist, dass hier oben und hier sehr viel Energie erzeugt worden ist durch 2 Teilchen, die praktisch gar keine Krümmung im Magnetfeld haben, also sehr, sehr viel Impuls haben müssen, damit sie durch das Magnetfeld gar nicht abgelenkt werden können oder fast gar nicht abgelenkt werden können. Vielleicht erkläre ich noch ein bisschen was zu diesem Strahlrohr hier. Dieses Strahlrohr ist de facto ultrahochvakuum, praktisch zum absoluten Nullpunkt runtergekühlt, damit man überhaupt die Teilchen dort länger halten kann, damit sie nicht gestört werden. Und man braucht supraleitende Magnete, um tatsächlich so hohe Magnetfelder erzeugen zu können. Und jetzt findet die Teilchenreaktion statt. Und achten Sie jetzt nochmal auf die beiden hochenergetischen Segmente, die da entstehen, hier. Und hier sehen Sie, die meiste Energie geht de facto hier einfach entlang des Strahlrohrs verloren, weil immer nur Bestandteile des Protons reagieren, also einzelne der Quarks. Und in diesem Fall dann eben dieses Z0-Teilchen erzeugen. Man kann sich jetzt leicht überlegen, dass wenn man die Energie dieser Teilchen hier misst, dieser beiden, dass man deren Energien addieren kann. Und dann kann man nach der Formel E gleich M mal C Quadrat Rückschlüsse ziehen, welche Masse denn dazu gehört. Und wenn das gerade die Masse des Z-Teilchens ist, dann wissen wir, dass Z zumindest zu dieser Reaktion beigetragen haben, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das ist also die Art und Weise, wie wir mit Teilchen experimentieren können. Ja, wir produzieren sie neu, E gleich M mal C Quadrat. Wir sehen ihre Zerfallsprodukte, wir addieren ihre Energien und rechnen zurück auf die Masse, die dort wirklich entstanden ist. Und das ist auch genau das Prinzip, das wir beim Higgs-Teilchen verwenden werden. Okay, jetzt möchte ich einen kleinen Bruch machen und Ihnen ein bisschen erklären, woher wir überhaupt irgendetwas über die Naturkräfte wissen und am Ende auch über das Z. Ich versuche es zunächst einmal ein bisschen abstrakter zu sagen. In der Quantenmechanik haben Symmetrien eine besondere Bedeutung. Und zwar kann man, wenn man einmal weiß, dass Teilchen gewisse innere Eigenschaften haben, innere Symmetrien haben, eine Vorhersage darüber treffen, welche Kräfte es in der Natur gibt zwischen solchen Teilchen. Und eine Analogie dazu, die ich Ihnen jetzt kurz zeigen möchte, die ist wirklich eine sehr einfache Analogie, ich bitte das zu entschuldigen für die Experten hier, wäre schlichtweg die Drehung eines Balls. Ihre Aufgabe ist es jetzt also, ein Naturgesetz vorherzusagen anhand der Symmetrie dieses Balles. Dass dieser Ball symmetrisch ist, ist, glaube ich, klar. Ja? Ich kann ihn drehen, ohne dass er seine Gestalt ändert. Und ich glaube, Sie sind alle in der Lage zu sagen, ohne dass Sie jetzt gerade beim Spiel Bayern München zugucken, was Sie ja nicht tun, was passiert, wenn ich diesen Ball runterfallen lasse? Nun, er wird einfach gerade wieder hochkommen. Warum ist das so? Nun, weil er symmetrisch ist. Ja, es gibt nichts, was jetzt irgendeine besondere Richtung auszeichnen würde, wenn ich ihn hier drehe. Er bleibt völlig unverändert für Sie. Das heißt also, es gibt keine Möglichkeit, irgendeine Richtung auszuzeichnen. Und das heißt, dem Ball bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als wieder senkrecht nach oben zu kommen. Zumindest, wenn der Boden flach ist. Ja? Okay, jetzt haben Sie also auf die Art und Weise ein Naturgesetz vorhergesagt. Sie haben quasi das Naturgesetz vorhergesagt, aufgrund der Symmetrie dieses Balles muss er einfach gerade wieder nach oben springen. Das ist genau das Prinzip, das wir hier auch bei den Elementarteilchen verwenden. Es handelt sich dann natürlich nicht um die Symmetrie eines Balles. Eine solche Symmetrie gibt es bei Teilchen nicht. Teilchen sind keine Bälle. Teilchen sind am Ende Wellen. Aber es gibt eine Größe, die man die Phase einer Wellenfunktion nennt. Und diese Phase lässt sich ebenfalls drehen. Und die Teilchenphysik ist genau invariant unter solchen Drehungen. Das ist die Grundaussage.
Das Higgs-Teilchen, eine Suche nach den Grenzen der Physik. Sie hören das Thema von Professor Peter Schleper an der Akademie der Wissenschaften aus Anlass der Entdeckung eines neuen Bausteins in der Physik. Nach einer kurzen Pause geht's weiter.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Machen wir ein brutales Gegenbeispiel. Das wäre also diese Sportart, bei der Sie ebenfalls ein symmetrisches Objekt haben. Aber es ist klar, dass wenn ich jetzt vielleicht noch vorhersagen kann, was passiert, wenn ich den so fallen lasse. Ich mache das jetzt nicht, um die Herren in der ersten Reihe zu schützen. Aber es ist klar, dass es etwas Unterschiedliches ist, ob ich den Ball so halte oder ob ich es schlichtweg so drehe. Ja, Sie wissen, was passiert, wenn ich das so loslasse, dann fliegt der Ball halt in diese Richtung weg. Das wäre eine gebrochene Symmetrie. Ja, es gibt hier eine ausgezeichnete Achse und die Gesetze, die daraus folgen für die Reaktion dieses Objektes, sind halt andere. Ja, das heißt also, aus Symmetrien kann man viel über die Eigenschaften der Natur lernen. Und das ist genau das Herzstück der Quantenmechanik und der Teilchenphysik, nämlich aus den Symmetrien der Wellen, die diese Teilchen ausmachen, Vorhersagen zu treffen darüber, wie die Teilchen reagieren werden. Und es gibt da eine ganze Reihe von Beispielen für. De facto reicht es in der Quantenmechanik nicht aus, nur einfach den Ball zu drehen. Nicht einfach nur den Ball insgesamt zu drehen, sondern ich muss ihn gleichzeitig verzerren. Ja, das heißt, ich muss hier oben anders drehen als unten. Man nennt das lokale Symmetrien. Okay, was kann man daraus nun wirklich lernen? Nun, zunächst einmal ist das überlegt worden im Rahmen der Elektrodynamik. Und man hat festgestellt, dass die klassische Elektrodynamik, die man hatte, die 1870 mehr oder weniger mit den Maxwell'schen Gleichungen erfunden worden ist, dass man die in der Quantenmechanik über genau solche Symmetrien sehr, sehr gut beschreiben kann. Und man hat dann dieses Prinzip verallgemeinert und gesagt, kann ich darüber nicht auch andere Wechselwirkungen, zum Beispiel die starke Wechselwirkung, die die Quarks im Proton hält, oder die schwache Wechselwirkung, die Zerfälle bewirkt, kann ich die nicht auch damit beschreiben? Und tatsächlich hat das funktioniert. Ja, man hat also aus dem gleichen mathematischen Prinzip, nämlich Symmetrien der Wellen, neue Dinge vorhersagen können. Die Eigenschaften dieser Kräfte. Das Ganze war de facto noch viel, viel erfolgreicher. Man hat de facto neue Quanten vorhersagen können. Nämlich diese Quanten hier, die Gluonen, die W- und die Z-Eigenschaften. Und hat die exakt vorhersagen können. Und unsere Messgenauigkeit in dem Bereich ist in manchen Bereichen Subprozent, in manchen vielleicht ein paar Prozent, vor allem bei der starken Wechselwirkung etwas schlechter. Aber mit der Genauigkeit stimmen alle diese Vorhersagen überein. Man hat außerdem vorhersagen können, nachdem man zum Beispiel dieses Tau gefunden hatte, dass es auch dieses Neutrino geben muss. Einfach weil man die anderen auch schon entdeckt hatte. Und aus der Symmetrie, die man hier sieht, würde jeder sofort annehmen, okay, wenn ich das habe, das Pärchen hier habe, wenn ich das Pärchen hier habe und finde jetzt das, dann sollte es vielleicht auch dieses T-Quark, das Top-Quark geben. Tatsächlich ist es so vorhergesagt worden und viele, viele Jahre später erst gefunden worden. Ja? Man hat ein mathematisches Prinzip, aus dem man wirklich Vorhersagen treffen kann über die elementarsten Dinge in der Natur. Das ist wirklich herausragend, finde ich zumindest. Abgesehen davon, wie gesagt, ist diese Kraft, diese Vorhersagekraft, die man hat, erfolgreich in allen bisherigen Experimenten, die man im Labor hat, machen können. Auch das ist eine unglaublich starke Aussage. Das einzige Fragezeichen dahinter ist natürlich das Higgs. Nun, Sie ahnen vielleicht, wenn ich hier Symmetrien so sehr betone, dass das nicht alles sein kann. Ja? Wenn Sie sich hier umschauen, haben Sie auch nicht den Eindruck, dass die Natur sonderlich symmetrisch ist. Ja? Schauen Sie Ihre Nachbarn an, schauen Sie hier irgendetwas an, schauen Sie das hier an. Das ist einfach nicht alles symmetrisch. Sie brauchen einfach ein bisschen mehr Vielfalt in der Natur, wenn man so möchte. Wie kann man sich das vorstellen? Nun, stellen Sie sich vor, hier gäbe es perfekte Symmetrien. Dann würde das im Sinne dieser Rotation im Grunde auch heißen, dass alle diese Teilchen hier ununterscheidbar wären. Ja, ich müsste eigentlich einen U-Quark jederzeit durch einen D-Quark ersetzen können, ohne dass da irgendwas passiert. Das ist aber einfach nicht so. Das D-Quark ist schwerer als das U-Quark und zerfällt sogar in das U-Quark und nicht andersrum. Das heißt also, diese perfekte Symmetrie, die reicht einfach nicht aus, die Natur zu erklären. Und das ist genau der Punkt, wo der Higgs-Mechanismus zutage kommt. Massen sind in solch komplett symmetrischen Theorien schlichtweg verboten. Sie lassen sich mathematisch gar nicht beschreiben. Also, wollen wir jetzt einmal dieses wunderschöne Konzept der Symmetrien, das so wahnsinnig erfolgreich war, ein wenig auseinanderhebeln. Und derjenige, der das zusammen mit anderen als erstes gemacht hat, war Peter Higgs. Er hat postuliert, dass es zusätzlich zu der perfekten Symmetrie auch sogenannte gebrochene Symmetrien geben muss. Wie kann man sich das erklären? Nun, stellen Sie sich ein symmetrisches Objekt wie das hier vor. Das ist im Grunde, so etwas wie der Boden einer Weinflasche, damit wird es oft verglichen. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie könnten jetzt dieses System hier rotieren lassen. Und der Rand ist hier natürlich jetzt absichtlich so ein bisschen ausgeschnitten gezeigt, aber es soll ein perfekt symmetrisches Objekt sein. Das heißt, Sie können das in aller Ruhe drehen, ohne dass sich irgendetwas tut. Ja? Sie können eine Weinflasche drehen, ohne dass Sie die Eigenschaften dieser Weinflasche ändern. Nun, wenn man jetzt aber ein System hat, das versucht, wie dieser Ball hier zum Beispiel, ein Minimum einzunehmen, und das würde ja der Ball, der hier oben drauf ruht, auf dem Buckel hier, schon machen. Er würde hier unten versuchen, seine optimale Position einzunehmen. Dann haben wir eine sogenannte gebrochene Symmetrie vorliegen, spontan gebrochene Symmetrie. Warum? Weil dieser Ball versuchen wird, in irgendeine Richtung hier dieses Minimum sein. Das könnte da sein, das könnte auch hier irgendwo sonst sein, aber es würde sicherlich im Minimum landen. Was heißt Minimum? Nun, das hier soll so etwas wie eine Energie sein. Was heißt Minimum der Energie? Nun, Minimum der Energie im Weltraum würde bedeuten, das ist schlicht das Vakuum. Das ist einfach dort, wo gar nichts ist. Und die fundamentale Idee, die jetzt Peter Higgs und andere hatten, war zu sagen, das Vakuum ist nicht leer, sondern im Vakuum gibt es ein zusätzliches Feld, so ähnlich wie ein elektrisches Feld, das im Vakuum einfach nicht den Zahlenwert 0 hat, sondern das einfach immer da ist, überall. Das wäre nach diesem Postulat, also hier im Raum, das wäre in Ihnen, das wäre im Weltraum, das wäre schlichtweg überall. Das ist das grundlegende Postulat, das ist die fundamentale Idee eigentlich. Also ein Feld, das selbst im Vakuum nicht 0 ist. Wenn jetzt irgendein Teilchen durch Vakuum läuft, nehmen wir ein Elektron, und es reagiert irgendwie mit diesem Feld, dann wird es automatisch von diesem Feld gebremst. Das kennen Sie, wenn Sie selber durch Wasser gehen. Ja? Oder nehmen Sie diesen Goldfisch hier. Wenn der hier im Wasser schwimmt, dann muss er natürlich irgendwie mit dem Wasser etwas tun. Er muss es zur Seite drücken, er muss damit reagieren, wenn Sie so wollen, und wird natürlich in seiner Geschwindigkeit abgebremst. Ein Teilchen, das keine Masse hat, fliegt mit Lichtgeschwindigkeit. Licht fliegt mit Lichtgeschwindigkeit. Licht hat keine Masse. Ein Teilchen, das eine Masse hat, kann sich immer nur dieser Lichtgeschwindigkeit nähern. Also ist die Grundidee, Masse ist gar keine fundamentale Eigenschaft in der Natur, sondern was fundamental ist, das ist dieses sogenannte Higgs-Feld und die Eigenschaft, dass jedes Teilchen mit diesem Higgs-Feld reagiert. Wenn es damit reagiert, wird es aufgehalten. So ähnlich wie Licht in einem Glas aufgehalten wird. Einfach durch Lichtbrechung. Ja, wodurch wird Licht gebrochen in einem solchen Glas? Es wird dadurch gebrochen, dass die Geschwindigkeit des Lichts in diesem Glas, in dem Wasser auch, unterschiedlich ist. Etwa 30% kleiner als hier draußen in der Luft, ja, oder als im Vakuum. Nun, was kann dann die grundlegende Idee sein, mit der man versucht, so etwas nachzuweisen? Nun, die grundlegende Idee wäre schlichtweg, dass Sie sagen, wenn jedes Teilchen damit reagiert, dann muss ich es ja auch irgendwie einmal anregen können, dieses Feld. Ja? Das heißt, ich müsste schlichtweg so etwas machen und versuchen, dieses Feld anzuregen zu einer Schwingung. Sie können das durchaus vergleichen mit einer Wasserwelle. Ja? Das ist eine einfache Analogie dazu. Jetzt weiß die Geschäftsleitung hier auch, wozu ich dieses Glas brauchte. Okay, also, was ist dann Masse? Nun, Masse ist nichts weiter als eine Kraftkonstante zwischen einem Teilchen und diesem Higgsfeld. Und man kann das auch als kleine Gleichung hinschreiben. Das ist aber die letzte Gleichung heute. Okay, nun, wie würden wir es nachweisen? Wir versuchen, das Higgsfeld anzuregen. Das ist das Gleiche, als wenn Sie im Schwimmbad versuchen, durch Wasser zu gehen. Sie werden sehen, Sie werden nicht ganz so schnell sein wie sonst, ja, weil Sie eben das Wasser verdrängen müssen, aber Sie können durchaus auch Wasserwellen anregen und genau das versuchen wir. Okay, also wie können wir das machen? Nun, als erstes brauchen wir ein Teilchen, das relativ stark mit dem Higgsfeld wechselwirkt. Wir brauchen also ein Teilchen, das viel Masse hat. Und das bedeutet leider automatisch, dass wir einen mehrstufigen Prozess brauchen. Warum? Weil die einzelnen Teilchen, die in einem solchen Proton hier sind, einfach zu wenig Masse haben. Ja? Die Rate wäre viel zu klein, um das Higgs-Teilchen zu erzeugen. Und deswegen ist der hauptsächliche Prozess, über den wir hoffen, das zu erzeugen, die Reaktion ist, Proton kollidiert mit Proton. Zwei Gluonen hier, die Bindungsteilchen in diesem Proton, die die Quarks zusammenhalten, kollidieren miteinander, erzeugen ein Top-Quark. Und dieses Top-Quark als schwerstes Teilchen wird dann besonders leicht in ein Higgs-Teilchen übergehen können. Und dieses Higgs-Teilchen wird dann wieder zerfallen. Und wie wird es zerfallen? Nun an die Teilchen, mit denen es stark wechselwirkt. Das heißt also zum Beispiel Z-Boson, Z-Teilchen. Und diese Z-Teilchen, das haben wir vorhin schon in einer Teilchenreaktion gesehen, zerfallen dann wieder in Elektron und Positron. Das heißt also, wenn ich ein Ereignis sehe, eine Kollision sehe, bei der ich ein Elektron, ein Positron, ein zweites Elektron, ein zweites Positron habe, wenn die dann auf irgendeine Art und Weise wieder die Z-Masse geben und wenn ich dann diese gesamten Energien addiere und die Masse des Higgs-Teilchens herausbekomme, dann hätte ich etwas. Das ist also die Methode. Ja? Jetzt kann man sich überlegen, was es sonst noch für Zerfälle geben kann und ich werde Ihnen gleich eine Reihe von solchen Ereignissen zeigen. Ja? Also, was wollen wir machen? Proton, Proton geht in ein Higgs-Teilchen, geht in zwei Zs und E plus, E minus, E plus, E minus. Genauso können ein Z-Teilchen, aber auch an eines dieser schwereren Teilchen zerfallen, den Myon. Und ich zeige Ihnen auch davon gleich Beispiele. Was aber auch passieren kann, ist aber eine etwas kompliziertere Reaktion, dass ein Higgs-Teilchen in zwei Photonen zerfällt über zwei W-Bosonen. Auch dafür werde ich Ihnen Beispiele zeigen. Unser Hauptproblem ist nun, wir haben 100 Milliarden Reaktionen gemessen etwa, 100 Milliarden. Und weil das aber ein mehrstufiger Prozess ist, ist er einfach sehr, sehr selten. Ja, wir können hoffen, ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Teilchen zu sehen. Das heißt, das ist wirklich die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Und die einzige Chance, die wir wirklich haben, ist zu versuchen, mehrere dieser Reaktionen zu messen und dann die Gesamtenergie zu rekonstruieren, die Gesamtmasse damit, E gleich M mal C Quadrat. Und wenn ich dann mehrere Ereignisse habe, bei denen die gleiche Masse herauskommt für dieses hier, dann kann ich mir die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass ich tatsächlich ein Higgs-Teilchen gefunden habe. Und das sind die tatsächlichen Resultate, die dann wissenschaftlich diskutiert werden. Ja? Zunächst einmal möchte ich Ihnen aber solche Teilchenreaktionen zeigen. Ich zeige Ihnen das wahrscheinlich einfach mal in der einfachen Form. Was Sie hier sehen, ist genauso eine Teilchenreaktion wie die, die wir vorhin gesehen haben. Sie sehen hier einen Querschnitt des Detektors. Das sind noch einmal diese Silizium-Detektorelemente, die ich Ihnen gezeigt habe. Hier kommt der eine Strahl rein, hier der andere, Kollision in der Mitte. Viele Bestandteile des Protons reagieren miteinander, aber zwei Quarks reagieren besonders heftig miteinander, oder zwei Gluonen vielleicht in diesem Fall, reagieren besonders heftig miteinander. Und was wir sehen im Experiment, das ist hier eine Energie, die deponiert worden ist, und hier eine Energie, die deponiert worden ist. Seltsamerweise keine Spuren, die unmittelbar darauf zeigen. Das kann eigentlich nur sein, dass es ein elektrisch neutrales Teilchen ist. Elektrisch neutrale Teilchen, die solche Energien deponieren, sind Photonen, Lichtquanten, wenn man so möchte. Ja, sehr, sehr hochenergetisch aber. Und wenn man dann die Gesamtenergie hier ausrechnet, kommt man auf einen bestimmten Zahlenwert. Bei diesem Ereignis ist es ein Zahlenwert von 126 mal der Protonmasse. 126 Milliarden Elektronenvolt. Das ist das, was hier herausgekommen ist. Bei diesem einen Ereignis des CMS-Experimentes. In diesem Ereignis sehen Sie eine ganz andere Reaktion. Ebenfalls entstehen wieder viele Teilchen. Man sieht jetzt aber vier besonders hochenergetische. auf die jeweils eine Spur zeigt. Solche Teilchen sind Elektronen. Das heißt, was wir hier sehen, ist ein Kandidat dafür, dass zwei Z-Bosonen jeweils in E plus, E minus gegangen sind. Das ist auch tatsächlich unterschiedliche Ladung hier. Das heißt, man kann zwei Z-Bosonen versuchen zu rekonstruieren, kann wiederum die Gesamtenergie dieser vier Teilchen rekonstruieren und kommt in diesem Fall auf eine Masse von 124 Milliarden Elektronenvolt. 126 waren es gerade. Das ist ein Ereignis in unserem Konkurrenzexperiment, dem Atlas-Experiment, freundliche Konkurrenz, die genau auf der anderen Seite des Rings steht. Und was man hier sieht, ist eine Reaktion, bei der ganz ähnlich wie gerade ein Elektron, ein Positron entstanden sind, aber hier noch zwei weitere Teilchen, die wir als Myonen identifizieren, vor allen Dingen deshalb, weil sie hier durch alles durchdringen und erst ganz, ganz außen im Experiment Detektorsegmente feuern, nennen wir das, also unter Strom setzen, wenn Sie so wollen, ja, also einen kleinen Strompuls erzeugen. Das ist ein Kandidat dafür, dass eines der Zs in Myonen zerfallen ist und das andere Z in Elektronen. Die Masse, die da herauskommt, ist etwa 125 Gigaelektronenvolt, 125 mal Protonenmasse. Und das ist ein Ereignis ebenfalls vom Atlas-Experiment, wo man hier und hier auch Photonen sieht, ebenfalls ein Kandidat dafür, dass das Higgs-Teilchen in zwei Photonen zerfallen ist. Wir haben noch eine Reihe mehr dieser Ereignisse. Die Frage ist nun, haben wir damit jetzt wirklich neue Physik gefunden oder nicht? Das ist eine Frage, wie häufig können unter diesen 100 Milliarden Ereignissen denn irgendwelche anderen Teilchen solche Reaktionen hervorgerufen haben? Und das kann man nur noch statistisch interpretieren. Also was hier gezeigt ist, das ist jetzt eine komplizierte statistische Analyse der beiden Experimente, unseres Experiments und des Atlas-Experiments. Und was hier gezeigt ist, das ist jetzt ein Vergleich zu der Vorhersage des Standardmodells ohne Higgs-Teilchen. Wie gut müssen die Experimente denn das nachweisen können? Nun, das soll hier diese gestrichelte Kurve andeuten. Und was unser Experiment tatsächlich misst, das ist diese gezogene Kurve. Was hier gezeigt ist, das ist die Higgs-Masse, rekonstruiert für jedes Ereignis, so wie ich das gerade beschrieben habe. Gesamtenergie der Reaktionsprodukte. E gleich m mal c Quadrat, das ist schon alles. Und man sieht, bei etwa 125 gibt es hier eine besonders deutliche Abweichung. Man sollte dazu sagen, das ist jetzt hier verglichen mit dem, was im Standardmodell vorhergesagt ist. Und alles, was unterhalb dieser Linie 1 ist, so ist das definiert hier, da wäre ein Higgs-Teilchen ausgeschlossen. Das heißt also, wir können jetzt schon sagen, oberhalb von, sagen wir mal, 127 Protonenmassen, 127 Milliarden Elektronenvolt, wissen wir jetzt schon, dass das Higgs im Standardmodell nicht existiert. Unser Konkurrenzexperiment sieht etwas Ähnliches, ebenfalls bei 125. Diese Abweichungen sind sehr klein. Alleine, wenn man nur ein Experiment hätte, nur einen dieser Zerfallskanäle, ja, ZZ geht nach 4 Elektronen oder so, dann würde man sagen, das ist auf keinen Fall ausreichend, um irgendeine Aussage treffen zu können. Wir brauchen noch viel, viel mehr Daten. Aber wenn man das zusammennimmt, verschiedene Reaktionsprodukte in den verschiedenen Experimenten und dann noch sieht, dass beide Experimente hier etwas Ähnliches sagen, dann wird man nervös. Ja? Einfach, weil es ein zu großer Zufall sein könnte, dass beide Experimente genau an der gleichen Stelle tatsächliche Ereignisse sehen. Ja? Für meinen Geschmack ist es aber auf keinen Fall, oder das ist auch die allgemeine Meinung, ist es auf keinen Fall ausreichend, um jetzt schon sagen zu können, wir haben da etwas entdeckt. Trotzdem lustig, dass beide Experimente das an der gleichen Stelle zeigen. Das macht alle diejenigen, die nicht so recht dran glauben an Higgs, etwas nervös. Okay, man kann das auch anders interpretieren. Man könnte ja auch mal sagen, jetzt vergleichen wir das nicht mit einer Theorie, bei der das Higgs vorhergesagt worden ist, sondern mit einer Theorie, bei der es gar kein Higgs gibt. Also ein Standardmodell der Teilchen ohne Higgs. Dann kann man sich überlegen, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt noch, dass eine solche Theorie unsere Daten beschreiben kann. Und da findet man hier bei 125 mal wieder eine Wahrscheinlichkeit von etwa einem Tausendstel von dem einen Experiment. Und man muss hier die schwarze Kurve nehmen, etwa ein 500stel oder so des anderen Experiments. Bei der gleichen Zahlenwert. Das sind die gleichen Daten, da ist also nichts anderes passiert, nur eine etwas andere Darstellung, eine andere Interpretation. Ja, auch das ist bei beiden Experimenten gleich. Wir sehen eine leichte Abweichung in diesem Bereich. Würde man jetzt sagen, das ist eine Entdeckung? Auf keinen Fall. Denn dazu gibt es so eine Art Standard, einen Konsens in der Physik, ab wann man denn etwas eine Entdeckung nennen möchte. Immerhin versuchen wir hier ein neues Naturgesetz zu finden. Ja, das kann man nicht anhand irgendeiner, sagen wir mal, noch etwas unklaren Situation einfach so postulieren.
Das heißt also, wir wollen gerne eine Wahrscheinlichkeit haben, das hat sich einfach so eingebürgert, von dem, was man 5-Standardabweichungen nennt oder einer Wahrscheinlichkeit von kleiner als 1 zu 3 Millionen. Ja, das sind wir noch lange nicht. Wir sind jetzt hier pro Experiment bei 1 zu 1000 oder so. Aber die Hoffnung ist, dass wir mit den Daten, die wir jetzt in diesem Jahr nehmen, dahin kommen werden. Ja, denken Sie daran, Wahrscheinlichkeiten multiplizieren sich ein Tausendstel mal einem Tausendstel im nächsten Jahr, wäre doch schon nahezu ein Millionstel. Ja. Okay, also wir müssen einfach darauf hoffen, dass wir in diesem Jahr mehr Daten bekommen. Das waren jetzt die Daten bis 2011. Nachdem ich jetzt viel über das Higgs erzählt habe und wie toll das alles ist und ob wir das vielleicht doch gesehen haben könnten oder auch nicht, möchte ich doch jetzt ein bisschen Kritik daran anbringen. Ja? Also, was haben wir denn jetzt wirklich erreicht oder was hätten wir wirklich erreicht, wenn wir das Higgs denn wirklich gefunden hätten? Und was sind eigentlich die unklaren Dinge? Nun, schauen wir uns zunächst einmal die Erfolge an. Also, wir hätten eine Theorie, die ja wirklich, wie man das eigentlich in der Physik gerne hätte, auf wenigen Grundannahmen beruht. Dazu gehören Relativitätstheorie, Quantenmechanik. Dazu gehört Symmetrie und als neues Prinzip für die Naturgesetze durch das Higgs, durch den Higgs-Mechanismus, Symmetriebrechung. Das klingt gut. Wenige Grundprinzipien, um viele Dinge zu erklären, klingt immer gut. Wir haben damit wirklich hervorragende Erfolge erzielt. Vorhersagen von Quanten in der Natur, von grundlegenden Eigenschaften, Antimaterie etc., die neuen Teilchen, die wir alle gesehen haben. Und das wirklich Verblüffende ist, dass wir eine Vorhersage bekommen haben, die alle unsere bisherigen Laborexperimente beschreibt. Das ist eine unglaubliche Situation. Wenn man das einmal historisch vergleicht, dann ist, glaube ich, das letzte Mal, dass jemand so etwas behauptet hat, etwa um 1870 gewesen. Damals hat, ich glaube, es war der Präsident der Physikalischen Gesellschaft in Amerika, hat damals gesagt, man hat in der Physik alles Grundlegende entdeckt und es geht jetzt eigentlich nur noch darum, das technisch umzusetzen und zu schauen, ob man die Dinge, die man vermutet, noch präziser messen kann. 1870. Damals war noch nicht bekannt, wie Atome aufgebaut sind. Es gab keine Relativitätstheorie, keine Quantenmechanik, keine Transistoren, keine Technologie, so wie wir sie jetzt kennen. Das gesamte Weltbild, das wir haben, hat sich seitdem drastisch verändert. Ja? Und man sollte natürlich jetzt sehr, sehr vorsichtig damit sein, zu behaupten, dass wir tatsächlich hier so etwas hätten wie eine komplette Beschreibung der Natur. Schauen wir uns einmal die Probleme an. Nun, das, was ich hier eben beschrieben habe heute, das sind 17 Teilchen, 17 fundamentale Quanten in der Natur. Und insgesamt brauchen wir für diese Beschreibung 26 Naturkonstanten. 26 Naturkonstanten. Ist das fundamental oder ist das nur eine Beschreibung der Natur, die wir haben? Nichts weiter als ein Abbild der Natur. Aber ist es wirklich ein fundamentales Verständnis, wenn man sagt, das hier wäre jetzt unser Naturgesetz? Dazu kommt, dass 22 dieser Naturkonstanten alleine durch das Higgs kommen. Jedes Teilchen hat eine andere Masse als die anderen Teilchen und braucht eine eigene Naturkonstante, eine eigene Kopplung, eine eigene Wechselwirkung mit dem Higgs-Teilchen. Das ist sicherlich nicht so, wie man das haben möchte. Ja, vielleicht hätten wir ja gerne ein Prinzip, aus dem wir die Massen der Teilchen ableiten können. Das haben wir aber nicht. Wir haben nur eine Beschreibung, die wir dann versuchen können, weiterzuentwickeln. Das heißt also, hier haben wir fundamentale Probleme. Und vor allen Dingen haben wir kein richtiges System dahinter, wie diese Higgs-Wechselwirkungen eigentlich wirklich aufgebaut sein könnten. Wir haben nicht so etwas Schönes wie eine Symmetrie, die für alle Teilchen gleich ist, sondern wir haben für jedes Teilchen eine eigene Eigenschaft, die notwendig ist. Eben die Masse dieser Teilchen. Dann ist es so, was wir hier beschreiben, oder was ich Ihnen heute beschrieben habe, wenn ich gesagt habe, können wir damit alles beschreiben, dann meine ich so etwas hier, ja? Also die Materie, die uns hier umgibt. Uns selber am Ende. Aber das Universum ist aus viel, viel mehr aufgebaut. Wir wissen, dass die Materie, so wie wir sie kennen, nur 5% des Universums oder der Energie im Universum überhaupt ausmachen kann. Ja, das sind mehr oder weniger die sichtbaren Sterne und Gaswolken zwischen den Sternen. Es gibt aber die dunkle Energie, die dunkle Materie, die eigentlich in der Astronomie gut etabliert ist, für die wir im Moment innerhalb dieses Rahmens, den ich Ihnen hier vorgestellt habe, des Standardmodells, überhaupt keine Erklärung haben. Nicht mal Ansatzpunkte dazu. Gut, dann gibt es aber auch noch intrinsische Eigenschaften, auf die ich jetzt nicht eingehen konnte. Quantenkorrekturen, also mit anderen Worten die Frage, ist das Higgs wirklich als Quantenobjekt so vernünftig definiert, wie man das gerne haben möchte? Und die grundlegende Frage ist natürlich, sollten wir nicht versuchen, irgendwie bessere Prinzipien zu haben, aus denen wir unsere Naturgesetze ableiten? Und da gibt es natürlich durchaus Ideen, viele Ideen sogar. Ja? Die einfachste Idee wäre zu sagen, Atome sind aus Kernen und Elektronen aufgebaut, Kerne sind aus Quarks aufgebaut. Dann ist natürlich die Frage, woraus sind denn die Quarks aufgebaut? Glauben wir wirklich, dass wir damit am Ende sind, dass wir wirklich so etwas wirklich Fundamentales entdeckt haben, das jetzt wirklich nicht mehr weiter teilbar ist, wie ein Elektron oder ein Quark. Da gibt es natürlich auch Zweifel dran und das fällt unter das Thema Substrukturen, Compositeness, Technicolor und ähnliche Theorien. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man einfach sagt, okay, wir haben einfach noch nicht genug Symmetrie, wir müssen noch mehr Symmetrie haben. Supersymmetrie ist da eines der Schlagworte, ohne dass ich das jetzt noch weiter erklären kann. Gut, ich möchte zur Zusammenfassung kommen. Das, was Sie heute mitnehmen sollten, der wichtigste Aspekt ist, wenn Sie hier gleich aus der Tür rauslaufen, dann laufen Sie durch das Higgs-Feld. Dadurch, dass Sie durch das Higgs-Feld laufen, werden Ihre Quarks und Elektronen, aus denen Sie bestehen, bekommen Sie Masse. Und das macht Sie so langsam. Ja? Wenn Sie keine Masse hätten, würden Sie mit Lichtgeschwindigkeit sich bewegen. Ja? Das war es auch schon fast. Der Rest sind Details. Ja? Also, was haben wir jetzt in der Teilchenphysik erreicht? Nun, wir haben Elektronen, weitere Teilchen dieser Kategorie, Quarks und so weiter und die Kräfte zwischen denen beschrieben. Wir haben eine Naturformel dafür. Ja? Mit dem LHC haben wir Beschleuniger und Experimente, mit denen wir deutlich tiefer eindringen können in die Materie, als wir das jemals vorher konnten. Ja? Vor allen Dingen, was das Higgs angeht. Nun, was war das Higgs? Das war das Postulat eines neuen Feldes, das durch das Sie laufen. Es erklärt Masse als eine Wechselwirkung, also etwas ganz anderes als das, was man vielleicht traditionell darunter verstanden hat. Die Higgs-Masse ist im Moment nur noch erlaubt in einem Bereich, der sehr, sehr klein ist, 117 bis 127 GeV. Was das für mich nicht ist, das ist eine Erklärung, warum die Natur so ist, wie sie ist. Wir haben eine Beschreibung, aber keine Erklärung. Und es gibt viele offene Fragen. Zum Beispiel, wenn wir doch immer Materie und Antimaterie parallel erzeugen, gleichzeitig erzeugen, so wie ich Ihnen das gezeigt habe, warum bestehen wir dann eigentlich nur aus Materie und nicht aus Antimaterie? Wo ist die ganze Antimaterie hin? Wie passt Gravitation da rein? Passt sie nämlich im Moment gar nicht. Woher kommt dunkle Energie, dunkle Materie? Und wie gesagt, der Fokus wird sich, sobald wir das Higgs entdeckt haben oder auch nicht entdeckt haben, wird sich das sofort der Fokus verschieben auf Alternativen dazu oder Erweiterungen dazu, wie Supersymmetrie, Compositeness, Technicolor und so weiter. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen etwas verstanden und ich danke.
Professor Peter Schleper sprach am 17. April 2012 an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg zu dem Thema das Higgs-Teilchen, eine Suche nach den Grenzen der Physik.
D-Radio Wissen. Hörsaal.